Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin gebeten worden, das letzte Mal über Zwischenräume, nämlich zwischen den Leitlinien, Ihnen etwas zu präsentieren. Und wir sind heute am Vormittag schon etwas auf Leitlinien eingegangen, auch kritisch eingegangen. Und ich darf Ihnen hier eine der Definitionen darlegen. Sie sind systematisch entwickelte Feststellungen, um Entscheidungen von Ärzten und ganz wesentlich auch Patienten über eine angemessene Gesundheitsversorgung für spezifische klinische Situationen zu unterstützen. Das findet sich sowohl in Papieren des Europarates als auch der WHO. Und ganz wesentlich ist, dass man sich einmal fragt, welche Art der Leitlinie betrachtet man eigentlich. Evidenzbasierte sind an und sich ein großer Fortschritt gegenüber einer subjektiven Einschätzung. Sie orientieren sich an der gegenwärtigen, nicht an den gegenwärtigen Praxis oder den Glauben von Experten, sondern an klinischen Nachweis eben der Evidenz. Ergebnisorientierte Leitlinien basieren aber nicht nur auf der verfügbaren Evidenz, sondern sie schätzen und gewichten eben auch den Outcome, das Behandlungsergebnis und die alternativen Vorgehensweisen. Die Methoden sind eine subjektive Einschätzung, objektive Einschätzung mit Anwendung von formalen Techniken. Und wenn Sie die Intensivmediziner mal betrachten, dann haben wir relativ wenige therapeutische oder diagnostische Verfahren, die wirklich evidenzmäßig nachgewiesen sind. Ja? Wir können also unsere Leitlinien nicht nur evidenzbasiert, sondern wir müssen sie auch ergebnisorientiert ableiten. Und das bedeutet immer auch, dass wir Vor- und Nachteile gegeneinander abwiegen müssen. Die entscheidungsunterstütztes Modell betrachtet also durchaus den Arzt mit seinen Erfahrungen, mit seinen ethischen und sonstigen Kompetenzen. Berücksichtigt aber auch den Patienten und er soll eigentlich die Entscheidungsfindung erleichtern durch Zuführung von externen Wissen, aber auch ethischen Gegebenheiten. Tatsächlich ist es aber so, dass wir oft Widersprüche glauben zu erkennen in den Aussagen, weil einfach unterschiedliche Patientenkollektive betrachtet wurden, der Fokus immer nur auf ein Krankheitsbild gelegt wird. Vorliegen mehrere medizinischer Probleme, wie sie der Standard sind, eigentlich in der Praxis überhaupt nicht berücksichtigt werden oder werden können. Es besteht aber auch eine mangelnde Abstimmung durchaus zwischen den einzelnen Leitlinien, unterschiedliche regionale Konzepte. Ich verweise nur, dass sich Leitlinien zwischen den USA oder Nordamerika und Europa teilweise dramatisch unterscheiden. Und weil wir natürlich immer auch uns überlegen müssen, welche Priorisierung wir vornehmen. Ich möchte das mit Ihnen anhand von Fällen mal besprechen. Und ich habe Ihnen vier Fälle mitgebracht. Ich glaube nicht, dass wir durch alle kommen werden. Ich kann das entsprechend auch kürzen. Ja. Und wesentlich ist, das ist aus einer Publikation bereits 2004, dass viele durchaus der Meinung sind, dass aufgrund dieser Widersprüche viele der Leitlinien nur Papiertiger sind. Ja. Der Fall 1, Polytrauma, Schädel-Hirntrauma, eine Patientin 46 Jahre alt, Sturz aus etwa 10 Meter Höhe, initialer Glasgow Coma Scale 3, sie klärt aber angeblich am Notfallort auf, das kann ich Ihnen nur aus der Notarzteinsatzprotokoll berichten. Es erfolgt eine Schutzintubation bei protrahierter Gesichtsschwellung. Erstdiagnose und Versorgung erfolgt im externen Krankenhaus. Offenes Schädel-Hirn-Trauma, traumatischer SAP, schmales subdurales Hämatom beidseits, Lefort 3, Thoraxtrauma, Beckenringfraktur, versorgt mit einem Fixateur extern, offene Patellafraktur etc. Nach der Erstversorgung entschließt man sich, die Patientin an die Neurochirurgie zu verlegen. Sie ist intubiert, kontrolliert, beatmet, eigentlich für dieses Polytrauma sehr kreislaufstabil, minimale Dosierung von Noradrenalin, Propofol, Sufentanil als Sedierung. Es erfolgt ein Fast. Da sieht man die Milzlazeration, die bereits initial diagnostiziert worden ist, eine TTE. kein Perikarderguss, trickelwandmäßig gefüllt, Kontraktilität, Klappen unauffällig. CT-Diagnostik wird trotzdem gemacht, kann man sicherlich auch diskutieren. Und da sieht man eben diese traumatische SAB, links bifrontal, rechts temporale Kontusionsblutung, subtorales Hämatom, frontopolar, ist schmal, nicht raumfordernd. Es wird die Indikation zur EVD gestellt anhand des CT-Befundes, aber insbesondere auch anhand des initialen Glasgow Coma Scales, und der initiale ICP war 14. Thoraxtrauma stand im Raum, angeblich Lungenkontusion, das kann man kaum erkennen, ist sicherlich irrelevant. Die Patientin hat mit Sicherheit kein ARDS, es hat keine bilateralen Infiltrate gegeben. Der PaO2 war über 300, aber ich stimme durchaus dem zu, dass die Patientin ein Risiko hat, ein solches zu entwickeln. Wenn Sie jetzt die Evidenz sich ansehen zur ICP und Sie die Guidelines der Deutschen Gesellschaft für Neurochirurgie sich ansehen, dann finden Sie relativ ausgedehnte Diskussionen, wann man ihn messen soll, wie man ihn messen soll und die bekannten Aussagen, wie hoch ein zerebraler Perfusionsdruck sein soll. Sie finden aber keine Aussagen zur Empfehlung der Beatmung oder dem PaCO2. Den gibt es nur bei Verdacht auf einer transtentorellen Hernation. Und dann empfiehlt diese Leitlinie einen PaCO2 unter 35. Und Sie sollen einfach einmal die Atemfrequenz auf über 20 anheben. Derzeitige Empfehlungen zum ICP, das ist wieder aus einer anästhesiologischen Empfehlung. Da sagt man, die Sättigung sollte über 90 sein, der PaO2 über 60. Und dann gibt es unterschiedliche Aussagen zum PaCO2, entweder im unteren oder im normalen physiologischen Bereich, wie man den auch immer definieren möchte. Und wir haben ja gestern auch schon festgestellt, dem würde ich mich auch anschließen, man kann durchaus auch einmal höher gehen, wenn man den ICP entsprechend adäquat monitiert. Was aber in dieser Publikation steht, dass man vorsichtig sein sollte mit einem PaCO2 unter 35, das kann Vasokonstriktion verursachen, Ischämiegefahr, PaCO2 über 45, wieder Vasodilatation, das zerebrale Blutvolumen erhöhen. Und PEEP, da wird darauf gewarnt, intrathorakale Druckerhöhung, venöser Rückstrom kann vermindert werden. Wenn Sie jetzt gehen in die USA, immerhin 2016 publiziert, Guidelines for the Management of Severe Traumatic Brain Injury, da sagt man Level 1 und 2 Empfehlungen. Da gibt es überhaupt keine Evidenz, gibt es keine Datenlage. Ja? Und dass man den PaCO2 sollte man nicht unter 25 senken, also das ist schon, ja, das steht da drinnen. Ja? Was aber ebenfalls da drinnen steht, ist, dass die Hyperventilation innerhalb der ersten 24 Stunden möglichst vermieden werden soll, weil man weiß, dass dann der zerebrale Blutfluss oft in einem kritischen Bereich reduziert wird. Wenn Sie die Empfehlungen zur Beatmung von Patienten mit akuten respiratorischen Insuffizienz ansehen, dann sollen Sie unter einem Beatmungsdruck von 30 sein, endinspiratorisch. Der Driving Pressure, die inspiratorische Druckdifferenz, sollte unter 15 sein, das kennen Sie alles. Das ist auch eine starke Empfehlung. Der PEEP sollte über 5 sein, auch da starke Empfehlungen. Man sollte das anhand der ARDS-Netzwerktabelle vornehmen, die PEEP-Einstellung, und zwar unabhängig, ob der Patient jetzt ein ARDS hat oder nicht, wenn man das durchliest. Und da sehen Sie, dass der Empfehlungsgrad schon schwächer wird, weil auch dafür gibt es eigentlich bedingt Evidenz. Bei ARDS, was diese Patientin allerdings nicht hatte, dann sollte man durchaus auch bei erhöhten ICB-Werten entsprechend höhere PEEP-Werte einsetzen, wobei in der Leitlinie nicht definiert ist, was dann ein erhöhter PEEP bedeutet. Aber man sollte den ICP und den CPP natürlich laufend monitieren. Die Evidenz zur Beatmung mit dem Titalvolumen kennen Sie. Stark für dieses kleiner 6 Milli oder gleich 6 Milliliter pro Kilogramm standardisierten Körpergewicht. 6 bis 8 für die Beatmung von Patienten ohne ARDS. Auch hier eine starke Empfehlung. Wobei Evidenz, muss man sagen, ist nicht jetzt basiert auf Überlebensvorteil, auf Mortalität. Diese Daten gibt es sicherlich nicht, aber wir wissen, dass die Risiko, insbesondere bei perioperativen Patienten, pulmonale Komplikationen zu entwickeln, sinkt. Kann man davon abweichen? Bei strenger Risiko-Nutzen-Abwägung, da ist sicherlich auch das Schädel-Hirn-Trauma erwähnt. Die derzeitige Evidenz empfiehlt in etwa solche Zielwerte. Also der pH-Wert sollte über 27 sein und hier noch einmal eine der Möglichkeiten, den PEEP-Wert zu titrieren. Und wenn Sie diese Leitlinien einmal so vergleichen, dann gibt es da durchaus größere Divergenz. Und man kann nicht notwendigerweise daraus ableiten, wie man so einen Patienten mit Schädel-Hirn-Trauma basierend auf den Leitlinien optimal behandeln sollte. Wichtig ist, so ein Patient kann natürlich einmal einen normalen ICP haben, der überhaupt noch nicht interventionsbedürftig ist. Dann kann man natürlich die Priorität setzen in der Lungenprotektion, ist keine Frage. Wenn der Wert, der ICP-Wert erhöht ist, wenn das zerebrale Perfusion abnimmt, dann müssen Sie natürlich möglicherweise auf die CO2-Elimination erhöhte Priorität setzen. Und das ist das Entscheidende, dass die Leitlinie dann also benutzt wird, um das Wissen, das derzeit vorhanden ist, zu betrachten, aber immerhin anhand von physiologischen Parametern und eben der Kenntnis über die Erkrankung die Priorität gesetzt wird. Die Patientin ist druckkontrolliert beatmet worden. Sie sehen geringe Druckdifferenz. Das Titalvolumen war unter 8 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Normokapnie, keine Azidose. Laktat war unter Volumen rückläufig. EVD wurde auf Ablauf gestellt vom Neurochirurgen. Der ICP ist aber bei geringer Hyperkapnie angestiegen. Möglicherweise auch ein Zeichen, dass schon irgendwie die Compliance an der Grenze war. Darüber haben wir ja gestern ausführlich gesprochen. Und man hat ein bisschen den endinspiratorischen Druck erhöht. Da ist das CO2 dann auch gut abgesunken. Wie gesagt, hämodynamisch ziemlich stabil, kein Transfusionsbedarf. Titalvolumen ist dann auf bis zu 8,5 Milliliter pro Kilogramm angestiegen. Da muss ich aber meine Leute auch in Schutz nehmen. Das habe ich jetzt dann nachträglich berechnet anhand der Körpergröße. Ich frage Sie gar nicht, ob Sie die Körpergröße bei jedem Patienten, der aufgenommen wird, messen. Also bis jetzt haben alle gesagt, eigentlich nehmen die meisten das Gewicht oder die Größe, die irgendwo auffindbar ist in der Akte. Das ist die Realität. Die wenigsten nehmen übrigens die Körpergröße, sondern das Gewicht, das geschätzt wird, wird appliziert. Hätte man dieses Gewicht genommen, dann wäre alles im Normbereich gewesen. Also ich bin da relativ klar, das sind auch PDMS-Daten, da kann man auch nicht tricksen. Ja? Aber 8,2, 8,5 und die Patientin entwickelt dann so Hirndruckkrisen über 25 mm Hg. Ja. Gegen 22 Uhr fällt auch eine vermehrte Arrhythmie auf. Sie hat Blutdruckabfälle, Noradrenalin wird gesteigert, Volumengabe, Hb über 8,5 war eigentlich klar, Sonnenkontrolle, auch alles in Ordnung. Und wir haben einen interdisziplinären Neurointensivbereich, war jemand von der Neurochirurgie da, der hat sich dann einen Oberarzt geholt von uns, dass man eine TEE durchführt oder dass man erweitert monitiert. Und da haben sie einmal die Indikation gestellt, bis der Oberarzt da war. Und dann hat sich dieses Bild ergeben um 2.10 Uhr. Sie sehen dann plötzlich 58 PaCO2. Und da stellt sich die Frage, was machen Sie anhand der Leitlinien? wenn gleichzeitig ein ICP von 25 vorliegt. Das passt auch gut zum vorherigen Vortrag. Alle Werte ansehen. Ja? Wenn Sie genau sehen, dann sehen Sie immer eine größere Differenz zum entitalen CO2. Das ist zwar kein alveoläres CO2, das haben Sie ja jetzt auch gelernt, aber das ist auch ein Hinweis, dass wahrscheinlich perfusionsmäßig was nicht in Ordnung ist. Und das ist entscheidend. Hyperkapnie kann man nicht allein nur durch Ventilation beeinflussen. Da spielt der Kreislauf, die Lungenperfusion eben auch eine Rolle. Das kann auch Ausdruck eines schlechten Cardiac Index sein. Und das ist dann durchgeführt worden, die TE. Man sieht eine hochgradig reduzierte linksventrikuläre Funktion. Das Myokard ist verdickt. Contusio cordis ist die Verdachtsdiagnose. Die wird dann später auch noch verifiziert, auch durch Kardiologen, auch durch die Troponinverläufe. Man versucht, Volumen zu optimieren, unterlaufenden TE, also die Sonde im Patienten. Und das gelingt nicht so ganz. Man optimiert auch Noradrenalin, Suprarenin, man nimmt Milrinon rein, auch in relativ hohen Konzentrationen. Was machen Sie mit der Patientin? ICP-Krisen bei Hypoperfusion, das ist nicht gut, das muss man relativ rasch lösen. Und es hat sich dann die Frage gestellt, ja, muss man auf einen extrakorporalen Circulatory Assist gehen? Und das ist natürlich bei so einer Patientin Beckentrauma, zerebrales Trauma, durchaus eine Entscheidung. Ja. Wenn Sie jetzt nach Leitlinien fragen, die S3-Leitlinie wird gerade geschrieben, soll angeblich 2019 fertig sein zum extrakorporalen zirkulatorischen Assist. Wenn Sie die ELSO-Leitlinien ansehen, dann sagen die, eine inadäquate Gewebeperfusion, Hypotension, niedriger Cardiac Output, das war bei der Patientin vorhanden, 2,4, 2,0 Cardiac Index, das ist eindeutig zu wenig, da braucht man nicht diskutieren. Trotz adäquater intravaskulärer Volumengabe, ich glaube, das wurde auch versucht, anhand der TE zu optimieren. Kontraindikationen, na, da ist entscheidend natürlich die Antikoagulation. Die ist aber nur relativ. Ja. Na, wenn Sie sich jetzt bei der ELSO mal ansehen, wie häufig kommt es denn zu Blutungen, da sehen Sie schon, dass im OP-Gebiet zum Beispiel bis zu 19% Blutungen auftreten. Aber das ist nicht das Entscheidende. Wir haben mal Analyse unserer ECMO-Daten gemacht. Pulmonale Blutungen und intrazerebrale Blutungen, die sind die entscheidenden, das sind nämlich die letalen. Und das können Sie anhand dieser Untersuchung aus dem ELSO-Register erkennen. 1000 bzw. 2000 Patienten untersucht, intrakraniale Blutung 8%, 9% haben dann überlebt davon. Das heißt, die Mehrheit dieser Patienten verlieren sie, wenn eine intrazerebrale Blutung auftritt bzw. verstärkt wird. Wenn Sie die neuen Empfehlungen ansehen zum kardialen Assist, dann haben Sie genau das, was wir beobachtet haben, nämlich Blutdruck unter 90, Cardiac Index unter 1,8 bzw. 2,2 und die nehmen den Wedge-Druck als Surrogatparameter für eine Füllung. Ich glaube wahrscheinlich, die TE ist da etwas überlegener, persönlich. Wir haben das dann gemacht, eine venoarterielle ECMO, oder der Oberarzt hat die indiziert, hat sie auch gelegt. Und das ist ein Problem, weil im Gegensatz zur Venovenösen brauchen Venoarterielle etwas mehr Antikoagulation. Das haben sich die nicht so getraut und haben einmal gesagt, okay, sie beginnen einmal heparinfrei. Persönlich, wir haben das dann auch diskutiert, das ist High Risk. Wenn Sie einen schlecht kontrahierenden Ventrikel haben, haben Sie ein hohes Risiko, intrakardiale Thromben zu generieren. Ja, das ist in der Literatur auch beschrieben. Sie sehen das, man hat noch einmal versucht, die Gerinnung zu optimieren. Hat dann den ersten Tag das eher in so einem 35-40er PTT-Bereich gefahren Und erst danach ist man zügig hochgegangen mit der Heparinisierung in Absprache mit den Neurodisziplinen. Sie sehen, der PaCO2 fällt, die Perfusion nimmt zu und der ICP fällt ab. Das heißt, offensichtlich war in dieser Phase in der Tat eine inadäquate Gewebeperfusion im Gehirn vorhanden. Ja, Katecholamine rückläufig. Wir haben natürlich Kontroll-CT gemacht. Sie sehen auch, die hat eigentlich für ihr Alter schon relativ viel Platz gehabt da auch. Das war im ersten CT ja nicht der Fall. Weiterhin kein ARDS. Das war nicht das Problem. Ja. Und die ist nach 5 Tagen explantiert worden, die ECMO. Da versucht man natürlich möglichst rasch das auch zu erreichen. Versorgung der Frakturen, operative Tracheotomie im Rahmen der MKG-Versorgung, erfolgreiches Weaning, Verlegung in die Reha. Die Patientin hat 3 Wochen danach keine neurologischen Residuen gehabt. Ja. Wenn Sie fragen, war das leitliniengerecht? Ich glaube, solche Fälle können Sie Leitlinien heranziehen zur Entscheidungsfindung, aber nicht. Ja. Gut, Status Asthmaticus, 35-jähriger Patient, respiratorischer Infekt, Asthma bronchiale, seit 2 Tagen Schnupfen, wird in ein externes Krankenhaus durch den Notarzt eingewiesen. Der Patient verschlechtert sich relativ rasch, kriegt eine respiratorische Globalinsuffizienz, ausgeprägte respiratorische Azidose. Der Influenza-Schnelltest ist negativ. Die geben ihm Unazid, also Ampicillin-Sulbactam, dreifach bronchodilatorische Therapie. Ich kann Ihnen die Details dazu nicht sagen. Es kam nur so ein kleines handgeschriebenes Pamphlet dann. Sie haben nie versucht, das ist aber fehlgescheitert. Sie haben ihn intubiert und maschinell beatmet. Und dann haben offensichtlich die Probleme so richtig begonnen. Sie haben nämlich dann zum Schluss 40 endinspiratorischen Druck gehabt, 5 PEEP, also 35er Druckdifferenz, ist ja schon ein bisschen was Sattes, ne? Da sind wir weit weg von dem, was wir leitlinienmäßig empfehlen würden. Der PaCO225, pH 6,91. Man hat dann die Pulmonologie bei uns angerufen, die haben gesagt, ja, kommen lassen. Wir waren gerade eine andere ECMO holen. Wir holen, wenn wir solche Patienten überhaupt ECMO-mäßig uns vorstellen, lieber ab, aus Sicherheitsgründen. Er ist dann erst versorgt worden, ein CT ist durchgeführt worden. Man hat uns dann hinzugezogen mit der Frage, venovenöse ECMO. Ja, gut, was sagen hier dann die Empfehlungen? Das war, wie ihm der Notarzt gebracht hat. Das war aber die Beatmungseinstellung, die schon vorher bestanden hat. Der Notarzt hat offensichtlich dort gesagt, es ist kein Problem, muss man nur ordentlich relaxieren, dann wird alles gut. Wurde aber nicht gut, was auch nicht zu erwarten war. Der CT ist durchgeführt worden, Bulle angrenzend an den Truncus pulmonalis links, ansonsten unauffällig, waren keine pneumonischen Infiltrate nachweisbar, keine Belüftungsstörung, Pneumomediastinum unterhalb der Trachealbifurkation, das haben wir dann im späteren Verlauf auch abgeklärt, ob irgendwelche Rupturen an der Trachea erfolgt sind, kann ja auch mal bei einer schwierigen Intubation entstehen oder irgendein ösophageales Leck. Das hat er alles nicht gehabt. Wenn Sie die Leitlinien ansehen zur Asthmatherapie, die S2K-Leitlinie, dann sehen Sie das, was Sie eigentlich in jedem Lehrbuch mittlerweile nachlesen können. Ja? Das Problem, die Empfehlungen sind nicht spezifisch für die Intensivbehandlung. Da geht es darum, wie Patienten mit Asthma überhaupt behandelt werden sollen, welche Strukturen die Behandlung haben soll, welche Diagnostik gemacht werden soll, etc. Gut, dann kann man nachsehen bei den Anästhesisten, The Board of Management of Trustees des British Journal of Anesthesia. Ist ja auch nicht gerade ein kleines Journal, glaube ich, momentan unser zweitwichtigstes. Da sehen Sie im Prinzip das Gleiche. Ja? Die üblichen Vernebelungen etc. Ich gehe darauf auch nicht ein. Wenn er sich verschlechtert, dann gibt es natürlich immer bestimmte Steigerungen. Und ganz wichtig, da steht Transfer to the ICU. Das sollte von einem Doktor begleitet sein. Das würde ich in so einem Fall durchaus empfehlen. Und man soll intubationsbereit sein. Gut, das hat er schon hinter sich gehabt. Das hilft uns auch nicht weiter. Beatmungstherapie bei der Exazerption. Primärer Versuch mit NIF, das hat man durchgeführt. Ob dieses Team dort erfahren war oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Bei intensivpflichtigen Patienten Intubationsbereitschaft, das würde ich meinen, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Ob das unbedingt in einer Leitlinie uns weiterhilft, kann ich nicht sagen. Asthma-Beatmung erfahren im Zentrum. Bei schwerer Dyskrinie Bronchoskopie. Hypoxie vermeiden, Hyperkapnie erlauben. Keine Aussagen zum Titalvolumen, Piep, etc. Gut, jetzt gehen wir wieder zurück zu diesen anästhesiologischen Empfehlungen. Na, die sagen, über 92 sollte die Sättigung sein, das Titalvolumen zwischen 4 und 8. Und jetzt kommt unter 35 der endinspiratorische Druck, wenn der pH über 7,2 ist. Über 35, wenn er unter 7,2 ist. Also eigentlich wäre er demgemäß gar nicht so unleitlinienkonform beatmet. Trotzdem haben wir, glaube ich, kein gutes Gefühl dabei. Ein I-zu-E-Verhältnis von 1 zu 4, also das ist auch schon etwas. Das bedeutet eine Sekunde, 4 Sekunden zum Beispiel, wobei bei einer Sekunde Sie bei einer Obstruktion Probleme haben werden, ein adäquates Titalvolumen zu applizieren. Der externe Piep sollte niedrig sein und er sollte eigentlich den intrinsischen Piep entgegenwirken. Globaler pH-Ziel über 7,2, der endinspiratorische Druck unter 30, das sollte das Fernziel sein. Die britischen Guidelines zum Management of Asthma empfehlen wieder NIF, wiederum keine Aussagen, wie man so einen Patienten adäquat managen sollte. Wenn Sie jetzt die Evidenz, die in den deutschen Leitlinien der Beatmung stehen, Patienten mit COPD ansehen, dann finden Sie nur, dass der extrinsische Piep bis zu einer Höhe von 85% des intrinsischen Piep anzuwenden sei. Ist aber ein Expertenkonsens. Er ist schwach und nicht alle Delegierten konnten sich dem anschließen. Ich sage das auch ganz klar. Extrinsischer Piep bei Spontanatmung, zum Beispiel CPAP, oder führt wirklich zu einer Reduktion der Atemarbeit. Es gibt kaum Daten, mit Ausnahme einer aus Verona, mit multipler Inertgaseliminationstechnik, die haben eine bessere Verteilung von Perfusion und Ventilation gesehen, wie Piep einzustellen ist. Und der Driving Pressure sollte natürlich nieder sein. Die britischen Guidelines zum Management of Asthma sagen auch Spezialisten holen. Also wenn der Patient sehr schwer erkrankt ist, lebensbedrohlich Asthmaanfall hat, dann sollte man den Anästhesisten oder den Intensivmediziner holen. Ja, der war da, aber das bringt Sie ja als Intensivmediziner, wie gesagt, auch nicht weiter. Dann ist die Frage, wie sediert man so einen Patienten optimal? Jeder, der in der Anästhesie arbeitet, weiß, volatile Anästhetika, Ketamin sind gute Bronchodilatoren. Da steht nur, ja, das sind sie. Es wird keine direkte Empfehlung gegeben. Und es gibt auch keine Empfehlung zu Ketamin von den britischen Guidelines. Da steht nur, es gibt 12 Case Reports, 3 randomisierte, kontrollierte Studien und 5 observationelle Studien, sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern. Es gibt übrigens auch eine Cochrane-Analyse, die sich auch nicht festlegt, weil de facto nur eine dieser randomisiert kontrollierten Studien in einer Art gemacht ist, dass man sie überhaupt verwerten kann, und das ist bei Kindern. Keine Aussage zur Inhalationsanästhetikum. Extrakorporale Unterstützung kann man machen. Risikoprofil ist unklar, Low Flow, darunter versteht man, sagen wir mal, bis zu 1,5 Liter pro Minute Blutfluss, kann erwogen werden, um Hyperkapnie zu kontrollieren. Was sagen Elso-Leitlinien? Die sagen ja, CO2-Retention während einer maschinellen Beatmung mit einem Plateaudruck über 30. Das wäre eine Indikation. Und es steht bei den Elso-Leitlinien durchaus drin, und die sind nicht nur notwendigerweise auf ARDS fokussiert. Das trifft durchaus auch Patienten zu, die kein ARDS aufweisen, also Asthma-Patienten oder COPD-Patienten. Jetzt gehen wir zu einem europäischen Konsens, Experten. ECMO bei hypoxischer und hyperkapnischer akuter respiratorischer Insuffizienz. Dass sie hyperkapnisch ist, glaube ich, unbestritten in dem Fall. Ja, da kann man versuchen, entweder Low Flow, minimal invasiv ECMO oder auch arteriovenöse, also ohne eine Pumpe, das würde man heute, würde ich nicht mehr empfehlen, anhand der arteriellen Komplikationen, die sie haben können. Gut, wir haben, obwohl es nicht leitlinienmäßig empfohlen wird, Ketamin gegeben. Wir haben gegeben Isoflurane auf der Intensivstation. Steht auch in Lehrbüchern durchaus drinnen. Ja. Wir haben den Patienten dann ausgiebig bronchoskopiert, mehrfach, weil er extreme Dyskrinie gehabt hat. In der TE hatte er eine deutliche Rechtsherzbelastung. Das darf man auch bei so jungen Patienten nicht unterschätzen. Und vor allem, wenn man dann versucht, Beatmungen anzupassen, Druckniveaus zu senken und sie dann einen vermehrten venösen Rückstrom haben, kann das auch einmal kritisch sein. Der Oberarzt, der ihn versorgt hat, hat eine sehr langjährige Erfahrung, war auch lange in der Kardiochirurgie bei uns. Der hat dann doch einen Pack angelegt, um das zu monetieren, weil ihm der Ventrikel durchaus deutlich rechtsherzbelastet vorgekommen ist. Sie sehen hier die Einstellungen, das war auf BiPAP, zuerst 100% Sauerstoff, das konnte man dann zügig reduzieren. Man konnte nicht gleich runtergehen mit den Druckniveaus, aber doch kontinuierlich. Und Sie sehen 7,06 pH. Er hat sich entschlossen und gesagt, ich ziehe mal das normale Programm durch. Ja, ich stehe das durch. Dieser pH-Wert bestimmt jetzt nicht über die Letalität. Und Sie sehen, man konnte den endinspiratorischen Druck reduzieren. Er hat nie eine Hypoxie gehabt. Das Titalvolumen nimmt zu. 3,5 war das Initiale. 6 und schön langsam sinkt der PaCO2. Und die pH-Werte beginnen sich zu normalisieren. Ist dann Spontanatmung aufgetreten, erhöhte Titalvolumina. Da muss man dazu sagen, dass bei solchen Patienten, wenn nicht der Nulldurchgang erfolgt, dann durchaus etwas auch doppelt gezählt werden kann. Das war in dem Fall der Fall. Er wurde dann auf druckunterstützte Beatmung umgestellt. Auch hier hat man etwas erhöhte Titalvolumen durchaus einmal toleriert. Ja, und der Patient ist dann am nächsten Tag extubiert worden. Ja. Das heißt, die Verlegung auf der Normalstation war 3 Tage. Ein echter respiratorischer Infekt. Wenn man die harten Pneumoniekriterien anlegt, ist nie erfolgt. Gut, kann man diskutieren. Mehr kann ich dazu mal nicht beitragen.